Man diskutiert ganz öffentlich und breit darüber, ob es zulässig ist, lebensunwertes Leben zu töten. Die Menschen wurden zur Sterilisation angezeigt. Psychotherapie wurde abgelehnt. Das gehörte irgendwo in den Bereich der Zauberei. Das hat damals überhaupt keine Rolle gespielt.
Die Frage zu stellen, ist ein Mensch mehr wert als der andere, die ist völlig irrsinnig. Also solche Gedanken dürfen heute ja gar nicht mehr aufkommen. Dann würde die Gefahr bestehen, dass sich Geschichte wiederholt. Und dem wollen wir auch entgegenwirken, auch hiermit, indem wir aufklären.
Wie gut kannst du dich erinnern? Also ich meine jetzt nicht, wie gut kannst du dich an das erinnern, was du letztes Wochenende getan hast. Nein, das, was ich meine, betrifft eher unser kollektives Gedächtnis. Also erinnern, um sich aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. In Berlin geht das zum Beispiel besonders gut, denn Berlin ist eine Stadt voller Geschichte. Aber manchmal, da liegt die Geschichte nicht vor unseren Augen, sondern unter unseren Füßen. Da, ein Stolperstein, klein und unscheinbar und dennoch ein wichtiger Teil unserer Erinnerungskultur. Stolpersteine helfen, Opfern ihren Namen zurückzugeben. Sie erinnern an das Leben der Menschen, die durch den Holocaust verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Und damit helfen sie gegen das Vergessen. Mehr als 10.000 von ihnen gibt es allein in der Hauptstadt. Hinter jedem steckt ein individuelles Schicksal. Oder hast du schon mal etwas von Fritz Julius Berg gehört? Fritz Julius Berg lebte in Berlin. Er war forschender Arzt und entdeckte unter anderem zwei dermatologische Krankheitsbilder, die bis heute seinen Namen tragen. Und er war Jude. Als Verfolger der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nahm er sich 1939 das Leben. Dort, wo er damals gearbeitet hatte, am heutigen Vivantes Klinikum im Friedrichshain, macht eine Gedenktafel auf ihn aufmerksam. Die Zeit des Nationalsozialismus ist eine Zeit der schweren Medizinverbrechen. Mit der Aufarbeitung stehen Krankenhäuser noch heute in der Verantwortung. Was haben wir daraus gelernt? Wir können das Geschehene nicht rückgängig machen, aber wir können verantworten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Heutige Station, ehemalige Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin-Reinickendorf. Ich bin Nelly und das ist die 6. Folge und damit die letzte Folge der 2. Staffel von Echt krank.
Bonhoeffer Nervenklinik.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die psychiatrische Klinik gegründet, damals noch weit vor den Toren Berlins. Seit der Gründung ist in der Medizingeschichte einiges passiert. Eng mit der deutschen Historie verwoben ist auch die Nervenklinik ein geschichtsträchtiger Ort.
Das ist eine längere Reihe der Namensänderungen, ursprünglich Irren- und Idiotenanstalt zu Dalldorf. Dalldorf hieß das gut. Dann haben sich die Dalldorfer beschwert, weil Dalldorf mit der Irrenanstalt gleichgesetzt wurden. Der Ortsteil wurde dann in Wittenau umbenannt, nach Bürgermeister Witte, Wittenau. Und dann hat man flugs die Anstalt in Wittenauer Heilstätten umbenannt. Ich bin als Kind damit noch groß geworden, ne? Du bist ja ein bisschen doof, du gehörst nach Wittenau. Dann haben sich die Wittenauer beschwert und dann ist man Ende der 50er Jahre, 57 glaube ich, darauf verfallen, weil Karl Bonhoeffer in seinen zwei letzten Lebensjahren noch als dirigierender Arzt in der Wittenau tätig war, die Klinik nach Karl Bonhoeffer zu benennen.
Gravierend sind die Jahre 1933 bis 1945. Die Nervenklinik wurde zum Schauplatz für grausame Nazi-Verbrechen. Heute ist hier wenig zu spüren von den Schrecken von damals. Denn vieles wurde totgeschwiegen.
Ich bin Christine Hertel, ich bin psychologische Psychotherapeutin. Ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern, mit viel Unterstützung, den Verein Totgeschwiegen gegründet.
Der gemeinnützige Verein Totgeschwiegen setzt sich gegen die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen ein. Christina ist nicht nur Vorsitzende des Vereins, sie ist auch Kuratorin und Mitautorin einer gleichnamigen Ausstellung. Und die Ausstellung arbeitet gezielt ein Thema auf: die dramatische Geschichte der Nervenklinik von 1933 bis 1945.
Das, was man dort sehen kann, sind Bilder, die wir in Archiv gefunden haben, Auszüge aus Krankengeschichten, die wir ebenfalls im Archiv gefunden haben. Dazu muss ich auch sagen, da sind wir von Vivantes auch immer sehr gut unterstützt worden, dass wir diese Ausstellung am Ort des Geschehens zeigen dürfen.
Ich bin mittlerweile im Gebäude angelangt. Vor mir ein langer, endlos wirkender Gang. Die Decken sind hoch und das gedämpfte Licht von kühlen Neonröhren sorgt für eine monotone, sterile Atmosphäre. Die Wände sind weiß gestrichen. An den Ecken beginnt die Farbe abzublättern. Die meisten Türen sind verschlossen. Nur eine auf der rechten Seite ist geöffnet. Hier beginnt die Ausstellung. Reisen wir in die Vergangenheit. Und zwar rund 100 Jahre zurück.
Die Zeit in den 20er Jahren ist gekennzeichnet von einem Umbruch der Umgangskultur mit psychisch Kranken und geistig Behinderten. Man diskutiert ganz öffentlich und breit darüber, ob es zulässig ist, lebensunwertes Leben zu töten.
Chronisch Kranke, insbesondere psychisch Kranke, galten damals als unheilbar. Und so schrecklich es klingt, wer als unheilbar galt, wurde als nutzlos angesehen.
Der Maßstab war eindeutig die Nutzlosigkeit, die Unfähigkeit, gesellschaftlich relevante Tätigkeiten auszuüben. Die unnützen Esser, die waren im Visier.
Mit einer verschärften Anordnung der Rassenhygiene im Oktober 1939 stand der grauenhafte Plan fest. Die systematische Ausrottung von Kranken und damit die Ausrottung lebensunwerten Lebens.
Sie können sich schon ausmalen, dass das keine objektiven Kriterien sind. Die Menschen waren der Willkür der Beurteiler ausgeliefert. Wer unbequem war, als nutzlos erachtet wurde, der wurde später ermordet.
Die bewusste Herbeiführung des Todes wird als Euthanasie bezeichnet. Sie gilt als eines der schrecklichsten Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus und sollte zum Todesurteil für Hunderttausende Menschen werden. Vom Gnadentod ist sogar zynisch die Rede. Ich zitiere: Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankenzustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Ich kann mich Christina nur anschließen. Objektiv ist das keinesfalls.
Das einzige Objektive ist, es gibt kein lebensunwertes Leben. Jedes Leben ist lebenswert. Punktum, aus, Feierabend. Das wurde damals aber anders gesehen.
Mehr als 300.000 kranke und behinderte Menschen starben durch das Euthanasieprogramm, wurden also Opfer einer systematischen Massenermordung. Eine Gesetzesgrundlage gab es für dieses Programm nicht. Die furchtbare Ideologie der Rassenhygiene findet ihre Legitimation hingegen in anderen juristischen Regelungen. Paragraph 1 Absatz 1. Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. So steht es im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933, das rund ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten schon erlassen wurde. Das Ziel? Es sollte eine Erbgesundheit herrschen. Das bedeutet, all diejenigen, bei denen eine Erbkrankheit diagnostiziert wurde, mussten zwangssterilisiert werden. So sollte verhindert werden, dass kranke Gene in einer Gesellschaft fortbestehen. Schreckliche Wortwahl. Aber das erklärte Ziel war es, den deutschen Volkskörper zu reinigen. Menschen, die nicht den nationalsozialistischen Rasseidealen entsprachen, sollte so die Möglichkeit verwehrt werden, Kinder zu zeugen.
Es wird ein Erbarzt eingestellt, der alle Krankengeschichten sichtet auf das Vorliegen aus der Sicht der damaligen Wissenschaftler, ob diese Erbkrankheiten vorliegen und zu erbkranken Nachwuchs führen.
Betroffen waren davon Menschen mit psychischen Krankheiten oder mit körperlichen und geistigen Behinderungen, sowie Menschen, die als asozial oder minderwertig stigmatisiert wurden, wie etwa Alkoholiker. Denn weiter heißt es, immer noch Paragraph 1 Absatz 2, erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer in einer der folgenden Krankheiten leidet. Erstens angeborenem Schwachsinn, zweitens Schizophrenie, drittens zirkulärem manisch-depressivem Irresein.
das manisch-depressive Irresein, heute die bipolare Erkrankung, da sind ja Erbkrankheiten aufgeführt, die aus heutiger Sicht überhaupt nicht vererbbar sind im Sinne von genetisch bedingt. Die gesetzliche Grundlage entsprach überhaupt nicht der, wie wir sie heute haben. Das war ein formal-juristisches Verfahren. Die Menschen wurden zur Sterilisation angezeigt. Es wurde ein Gutachten erstellt, in dem sozusagen die Vererbbarkeit der vorliegenden Erkrankung bewiesen wurde. Dann fand eine Gerichtsverhandlung statt. Dann wurde jemand zur Zwangssterilisation verurteilt. Dann hat man sich auf Operation geeinigt. Mit Sicherheit hat es Komplikationen gegeben, die möglicherweise auch billigend in Kauf genommen worden sind. Die Operationen dann haben in Allgemeinkrankenhäusern stattgefunden. Auch da hat man vorher noch experimentiert, wie kriegt man das möglichst effektiv ohne großen Aufwand hin, mit Röntgenstrahlen vielleicht. Hat viele Verbrennungen hervorgerufen.
Zwischen 1934 und 1938 reichte das Personal der Nervenklinik insgesamt 1.828 Anträge auf Unfruchtbarkeitsbehandlungen bei den sogenannten Erbgesundheitsgerichten ein. Die Anträge wurden fast immer genehmigt. Die genaue Zahl der absichtlich getöteten Patienten ist nicht bekannt, aber die extrem hohe Sterberate der Anstalt während des Krieges ist ein starkes Indiz. Ich bin unglaublich schockiert, welchen Stellenwert psychisch erkrankte Menschen damals hatten.
Sie müssen sich eine Zeit vorstellen, Psychotherapie wurde abgelehnt. Das gehörte irgendwo in den Bereich der Zauberei. Das hat damals überhaupt keine Rolle gespielt. Eine Behandlung bestand in Beruhigung durch Medikamente, überhaupt nicht diagnosespezifisch, so wie wir sie heute kennen. Die Menschen wurden ruhig gestellt. Es gab Zwangsmaßnahmen, die auch der Behandlung dienten im Sinne von Reduktion der Aggression, die Bändigung von auffälligen Menschen. Das oblag auch völlig der Willkür der Pflegekräfte und der Ärzte.
Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Welche Rolle spielt das medizinische Personal? Auf die inneren Widersprüche, das moralische Dilemma, mit den Ärztinnen und Ärzte konfrontiert waren, werden wir später nochmal eingehen. Doch fest steht, an der Umsetzung der menschenunwürdigen Praktiken waren sie, bewusst oder unbewusst, unmittelbar beteiligt.
Zwangsjacken, Fixierung und Isolierung waren an der Tagesordnung. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht irgendwie der Behandlung dienlich war, sondern ausschließlich restriktive Maßnahmen waren, um Menschen, ich sag's mal so, zu bändigen.
Die Aufnahmezahlen in der Klinik stiegen damals enorm. Die ursprüngliche Kapazität lag bei 600 Betten. Doch schon schnell waren über 1000 Patientinnen und Patienten vor Ort.
Anfang der 40er Jahre stieg die Zahl der anwesenden Patienten auf 3000, also war komplett überbelegt. Sie müssen die Stationen feststellen mit Doppelstockbetten und über 100 Patienten auf einer Station mit einem relativ hohen Durchgang. 15.000 Patienten werden von 1939 bis 1945 aufgenommen, davon stirbt jeder Dritte.
Es waren katastrophale Zustände. Die Menschen wurden vollkommen vernachlässigt. Der Tod wurde billigend in Kauf genommen.
Es werden Überdosen von Medikamenten verabreicht. Also wirkliche Behandlung unter der Perspektive, eine Gesundung oder Symptomreduktion zu erreichen, hat nicht stattgefunden. Die Patienten wurden aufgenommen. Wenn Sie sich das Gelände vorstellen, in den vorderen Häusern waren die Aufnahmehäuser. Dann gab es die mittelfristigen Stationen, die langfristigen und dann die Siechenhäuser. Viele Menschen, die sehr unbequem waren und eben als nutzlos erachtet wurden, wurden in die Siechenhäuser verlegt. Ich glaube, mit der Anordnung der Gebäude wurden die Zustände immer katastrophaler. Also von Behandlung kann nicht die Rede sein.
Auch wenn wenig behandelt wurde, dokumentiert wurde nahezu alles. Denn ab 1939 mit Kriegsbeginn begann auch die sogenannte Meldebogenaktion. Ärztliche Gutachter entschieden über Leben und Tod. Ein rotes Plus bedeutete die Tötung des Patienten, ein blaues Minus sein Weiterleben.
Die Meldebögen waren feinsäuberlich in Kopie in den Krankenakten, soweit sie uns zugänglich waren, abgeheftet. Und daraus erkennt man das Kriterium der Nützlichkeit. das war ganz oben angesiedelt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Blick auf die Nützlichkeit natürlich ein ganz subjektiver ist. Wer irgendwie quer lag, den Beurteilenden, und das waren in der Regel eben auch die Pflegekräfte, die Ärzte haben es abgesegnet, dann wurden die Meldebögen ja an die Tiergartenstraße 4 geschickt und dann wurden die Deportationsgruppen zusammengestellt.
Tiergartenstraße 4. Die Adresse im Berliner Stadtteil Tiergarten klingt erstmal harmlos. Doch schon das Tarnkürzel T4 lässt vermuten, dass hier viel hinter verschlossenen Türen passiert ist. Denn dahinter steckt ein großer Verwaltungsapparat, der den reibungslosen Ablauf und die Geheimhaltung der Massenmorde sichern sollte. Ausgehend von der Kanzlei des Führers wurden hier Patientinnen und Patienten erfasst und selektiert. Ermordung als reiner Verwaltungsakt.
Die Meldebögen sind flächendeckend im gesamten Deutschen Reich in allen Anstalten verteilt worden. Eine Seite mit Namen aufhältlich in und dann die Diagnose und dann in der Regel so 3, 4, 5 Zeilen Beschreibung des augenblicklichen Zustandes des Patienten. Im Übrigen auch bestimmte Diagnosen wie die Schizophrenie zum Beispiel, da war klar, dass die Menschen ermordet werden würden, weil man Menschen mit einer Schizophrenie überhaupt keine Nützlichkeit unterstellt hat.
Im Verlauf der Aktion T4 wurden mehr als 200.000 Patienten und Patientinnen mittels Meldebögen erfasst. Rund 70.000 wurden von den Gutachtenden selektiert und in 6 eigens eingerichteten Tötungszentren mit Kohlenmonoxid erstickt. Wurden Menschen als nutzlos eingestuft, waren sie manchmal dennoch für etwas zu gebrauchen. Zum Beispiel in der medizinischen Forschung.
Das wurde gemacht, insbesondere auch in der Kinderfachabteilung, die es in der Form, also zum Berufe der Tötung der Kinder ab 1942 auf dem Gelände der Wittenauer Heilstätten gegeben hat. Da wurden Impfversuche durchgeführt, Tuberkulose-Impfversuche. Es wurden medizinische Eingriffe vorgenommen ohne jede Indikation oder die Menschen wurden gezielt getötet. In dem Erwachsenenbereich ist das auch anzunehmen. Insbesondere ein Fall hat uns erschreckt. Es wurden von dem Kaiser-Wilhelm-Institut, der Vorgängergesellschaft vom Max-Planck-Institut, Gehirne bestellt zur Forschung, um möglicherweise das Schizophrenie-Gen zu entdecken oder wie auch immer hirnpathologische Veränderungen bei für die Forscher interessanten Erkrankungen rauszufinden. Und das fand auch in den Wittenauer Heilstätten statt.
Haben wir daraus gelernt? Aktuell kann man sagen, es ist schwierig.
Das ist Sophie.
Ja, ich bin Sophie. Ich leite die Unternehmenskommunikation bei Vivantes. Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht nur wichtig für Vivantes, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Nur aus der Geschichte können wir lernen und können daraus lernen, dass sich gewisse Dinge nicht wiederholen. Und Vivantes als öffentliches Unternehmen der Daseinsvorsorge trägt natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die Stadt und fürs Land und damit auch für die Zivilgesellschaft und muss auf Dinge aufmerksam machen, die in der Vergangenheit in den Krankenhäusern passiert sind.
Ich habe eben schon die Frage nach Ärztinnen und Ärzten gestellt und welche Verantwortung sie getragen haben. Schließlich waren sie es, die an der Umsetzung direkt beteiligt waren. Wie groß mag der innere Widerspruch wohl gewesen sein zwischen dem eigenen moralischen Empfinden auf der einen Seite und andererseits der Entscheidung, einen bestimmten Befehl auszuführen? Geht das nur ohne Gewissen? Dann hätte man dem hippokratischen Eid Folge geleistet, hätte doch eigentlich die Gesundheit und das Wohlergehen der Patientinnen und der Patienten das oberste Anliegen sein sollen.
Aber das ist das, was ich eigentlich vorher gar nicht erwartet habe, dass Menschen so völlig frei von schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen sind. Die Ärzte, das können Sie in den Nürnberger Prozessen nachvollziehen, die haben sich sogar auf den hippokratischen Eid berufen. Der enthält den Passus, ich verpflichte mich, Schaden von meinen Patienten abzuwenden. Und der Schaden hat im lebensunwerten Leben bestanden. Und das haben sie den Menschen ja genommen. Und damit haben sie Schaden abgewandt. Diese kognitive Leistung haben Ärzte vollbracht und die haben sich alle für unschuldig bekannt.
Von den Tätern ist niemand zur Rechenschaft gezogen worden.
Ein Täter, den wir identifizieren konnten, Herr Behrendt, der ist noch nicht mal entnazifiziert worden. Der ist mal einem Ermittlungsverfahren unterzogen worden. In den 60er Jahren ist immer freigesprochen worden. Der hat die Deportation begleitet. Er hat dort die Leichenberge gesehen. Es ist ihm nichts aufgefallen. Und ich muss auch noch mal sagen, nichts gewusst zu haben und auf Befehl gehandelt zu haben, das kann ich so nicht stehen lassen. Die Menschen haben nicht auf Befehl gehandelt, sondern sie haben freiwillig mitgemacht. Jeder hätte Nein sagen können. Die Begründung, wenn ich Nein gesagt hätte, wäre ich auch weggekommen, die ist schon sehr verdächtig. Das Personal für die Euthanasieanstalten ist geworben worden mit mehr Geld, mehr Urlaub, sind alle freiwillig dorthin gegangen. Sie hätten auch Nein sagen können, haben sie nicht.
Handeln ohne zu hinterfragen. Das Schweigen und Mitwirken macht sie zu einem stillen, aber entscheidenden Teil des Verbrechens.
Das Personal in Wittenau, die haben ja die Deportationsanweisung aus der Tiergartenstraße 4 befolgt. Die grauen Busse kamen ins Gelände. Unter den Augen des Personals wurden die Patienten abgeholt. Wir machen eine Fahrt ins Blaue. Fenster zugeklebt, zugestrichen. Die Patienten haben ganz schnell geahnt, was passiert. Denn die Kleidung der Toten ist binnen kürzester Zeit in die Anstalt zurückgeschickt worden. Das gehörte alles zu der Vorbereitung, der Logistik, der Ermordung von Patienten. Man hat sich auch auf die Logistik in der Hinsicht verständigt, wie bringt man so viele Menschen in so kurzer Zeit effektiv um. Dazu haben sich Menschen Gedanken gemacht, das auch nochmal zu dem Thema schlechtes Gewissen. Wenn ich schlechtes Gewissen habe, benutze ich nicht mein Wissen, um Menschen umzubringen.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir sind nicht unbedingt klüger als die Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus. Aber wir haben einen Vorteil. Wir können aus der Geschichte lernen. Und das sollten wir auch. Wir tragen die Verantwortung, dass so etwas nicht mehr passiert. Das fängt schon bei unserer Sprache an.
Sie meinen das Zitat, wie ein Krankenpfleger in den 80er Jahren zu einem Patienten gesagt hat, der ihm irgendwie Ärger bereitete, dich hat man vergessen zu vergasen. Die Sprache ist extrem entlarvend und ein Talent haben die Nationalsozialisten auch gehabt, eben Sprache oder Begriffe zu benutzen, die scheinbar unverdächtig sind. Der Gnadentod ist ja auch so ein Ausdruck.
Und das ist halt bei Populisten so, die sagen halt das, was die Menschen hören wollen. Und das ist das Gefährliche. Und da ist dann immer, wollen wir diesen Menschen eine Bühne bieten, um sie auch zu entkräftigen und das zu entkräftigen, was sie sagen? Diese Spaltung, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden, eher auf populistische Gedankengüter reagieren, da sieht man schon Parallelen. Und das halte ich auch durchweg für gefährlich.
Die intensive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ist unverzichtbar. Wir befinden uns irgendwo zwischen Verdrängen, Vergessen und Verschweigen. Dabei zeigt uns ja gerade die Ausstellung, Totgeschwiegen, dass Schweigen nicht die Lösung ist.
Ich denke, wir sollen oder können daraus lernen, festzustellen, wo fängt eine schiefe Ebene an. Die fängt manchmal ganz unbemerkt viel früher an, nicht mit der Ermordung von Patienten, sondern unter Umständen auch in der Sprache, in der Abwertung von Menschen, mit der Ausgrenzung. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, also hinsichtlich der Sprache, des eigenen Verhaltens, mit dem Blick auf andere, die vielleicht anders sind, vielleicht unbequem sind, vielleicht ein Begehren haben. Wir haben es jetzt ständig, ich muss die Ohren gar nicht weit genug aufsperren, um zu hören, wie Menschen, die geflüchtet sind, hier bewertet werden. Da fängt die schiefe Ebene schon an.
Mit der Gründung von Vivantes im Jahr 2001 hat der Klinikkonzern als Nachfolgeeinrichtung der einstigen Karl-Bonhoeffer Nervenklinik auch deren geschichtliche Vergangenheit übernommen.
In der Zeit des Nationalsozialismus sind jüdische Ärztinnen und Ärzte in allen unseren Krankenhäusern auch vertrieben worden. Die haben damals rund 30-50% der Ärzteschaft auch ausgemacht und durften dann ihrer Profession nicht mehr nachgehen. Wir haben auch Ärztinnen und Ärzte, wo wir die Historie aufgearbeitet haben, die dann in Konzentrationslagern umgekommen sind später. Also es ist ganz furchtbar, was da passiert ist.
So wie das Schicksal von Fritz Julius Berg, dem Dermatologe, von dem ich euch zu Beginn erzählt hatte. Und an den jetzt eine Gedenktafel am Klinikum im Friedrichshain erinnert.
Also wenn wir in die Historie gucken, dann ist wahnsinnig viel einfach echt krank, muss man sagen. Das, was wir von Frau Hertel gehört haben, ja, das ist unmenschlich, was da passiert ist.
Aber nochmal dieselbe Frage. Was haben wir daraus gelernt?
Jedes Menschenleben muss geschützt werden, sowohl von Gesundheitsinstitutionen als auch von der Gesamtgesellschaft. Die Frage zu stellen, ist ein Mensch mehr wert als der andere, die ist völlig irrsinnig. Also solche Gedanken dürfen heute ja gar nicht mehr aufkommen.
Über viele Brüche hinweg ist es gelungen, dieses Thema der Zeit des Nationalsozialismus, die Entwicklung des Rechtsradikalismus, doch wachzuhalten und mit der Erinnerung auch zu sensibilisieren, was passieren könnte. Und die Psychiatrie ist ja da ein weites Feld der Beziehungsgestaltung, Menschen eben nicht abzuwerten, sondern so zu akzeptieren, wie sie sind.
Die gegenwärtige und zukünftige Psychiatrie kann nur begriffen werden, wenn wir die Vergangenheit nicht ausblenden. Falls du dich fragst, wie ging es eigentlich weiter in der Geschichte der Nervenklinik? Im April 1945 befreiten russische Soldaten die Anstalt und öffneten ihre Tore. Und dann? All das, was du gerade gehört hast, die schrecklichen Praktiken, das menschenunwürdige Einteilen in unwertes Leben. All das wurde lange Zeit geheim gehalten. In der Nachkriegszeit glaubte man, die Akten aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 seien verloren gegangen, vernichtet von NS-Ärzten, die ihre Spuren verwischen wollten. Doch dem war nicht so. Dank intensiver Aufklärungsarbeit und dank Menschen wie Christina Hertel konnten zahlreiche Originaldokumente an die Öffentlichkeit gelangen. Denn die vermeintlich verschollenen Akten waren unter 90.000 Dokumenten in den Archivkellern des Krankenhauses vergraben. Das, was bleibt, ist die Erinnerungskultur und damit eine Verantwortung, die sich aus der Vergangenheit ableitet. Denn nie wieder ist jetzt.
Seid wachsam. Seid wachsam im Umgang mit anderen Menschen, auch ganz allgemein betrachtet. Wertschätzung und Solidarität mit Menschen, wer auch immer es ist, woher er kommt, wie er unterwegs ist, ist enorm wichtig. Und Mut zu haben zur Zivilcourage, Mut haben, Nein zu sagen.
Das war die sechste und damit letzte Folge der zweiten Staffel von Echt krank. Falls es dir so geht wie mir und du es nicht erwarten kannst, noch mehr außergewöhnliche Geschichten aus den Berliner Krankenhäusern zu erfahren, dann hör doch einfach in die erste Staffel rein. Auch hier waren wir bereits in der Vergangenheit unterwegs. Und zwar in einem OP-Bunker. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir die Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und wir hören uns.